Lass uns gemeinsam den Epheserbrief aufschlagen und ich lese heute die ersten zwei Verse nur, die Einführung in diesen herrlichen Brief, Epheser 1, die Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Für sehr, sehr viele Christen über die Jahrhunderte, Jahrtausende kann man mittlerweile sagen, da war dieser Brief, der Epheserbrief, wie eine frische Quelle in der Wanderung des Alltags. Und wenn man mitten in den Herausforderungen des Lebens, des geistlichen Lebens, des alltäglichen Lebens in diesen Brief kommt, das ist wie frisches Wasser. Es ist so herrlich. Es gibt keine Kontroverse, keinen Streit in diesem Brief. In so vielen Briefen, da geht es um Konflikte, die diesen Brief ausgelöst haben, dass er geschrieben wurde. Hier überhaupt nicht. Leider haben manche Christen über die Jahrhunderte Konflikte aus diesem Brief gemacht, aber in dem Inhalt selber ist hier gar nichts, überhaupt nichts. Es ist pure Herrlichkeit. Es ist purer Reichtum. Und so überschlagen sich die Theologen, auch wenn sie über diesen Brief sprechen, in Superlativen, in Begeisterung. Ein Beispiel, ein englischer Theologe, Robinson, er sagte, der Epheserbrief ist die Krone der Paulusschriften. Und wenn man das über die Briefe des Paulus sagt, dann muss das was bedeuten, weil das sind die wichtigsten Briefe, die zentralsten Briefe, die wir im ganzen Neuen Testament haben, die uns das Evangelium zeigen. Und der Epheserbrief, er soll die Krone dessen sein. Moorhead, ein amerikanischer Theologe, er sagte einmal, in diesem Brief gehen wir ein in die Ruhe und Stille des Heiligtums. Hier überwiegt die Atmosphäre der Ruhe, des Nachdenkens, der Anbetung und des Friedens. Wer versucht, den Epheserbrief im Vorgeflug durchzulesen, das geht kaum. Vers für Vers kommt man in Aussagen rein, die so tief sind, dass man darüber nachdenken muss. Und immer wieder bricht Paulus selber in diesem Brief, während er ihn wohl diktiert hat, an seinen Schreiber, in einen Lobpreis aus, in die Anbetung Gottes, weil er selbst nichts in der Fülle greifen kann, wie herrlich das ist, um was er schreibt, was der Inhalt ist. Darby, ein Theologe der Brüderbewegung, er sagte, im Genuss dieser Wahrheiten, also dieser Wahrheiten des Briefes, nehmen wir wirklich den Charakter eines Christen an und die Seele wächst. Etwas nahezu Mystisches passiert in diesem Brief, generell in der Bibel. Wer sich damit nähert, wer dieses Buch liest, den Epheserbrief liest, darüber nachdenkt, der wandelt sich in den Charakter eines wahren Christen, dessen Seele wächst. Die göttlichen Segnungen ergreifen von uns Besitz. Und wenn das Herz sie wirklich erfasst hat, gibt es umso mehr von einem Christen und einem Zeugnis in uns. Und das wäre doch herrlich, Geschwister, oder? Wenn das bei uns passiert. Und ich will dich herausfordern, ermutigen. Die Sommerzeit steht vor uns, wir sind mittendrin. Viele von uns haben mehr Zeit. Nehm doch den Epheserbrief, die nächsten 30 Tage und lies 3 Kapitel pro Tag. Jetzt habe ich gerade gesagt, man kann nicht schnell drüber lesen. Manchmal geht's doch. 3 Kapitel pro Tag. Das ist eine Doppelseite bei mir in der Bibel. Das hat man schnell gemacht. Und wiederhole das Ganze einen Monat lang. Du wirst 15 Mal durch diesen Brief gehen. Und ich verspreche dir, es wird in unseren Seelen Herrliches bewegen. Weil Paulus in diesem Brief, wie in keinem anderen Brief, den ganzen Reichtum der Segnungen Gottes an uns beschreibt. Wir wissen über Ephesus, über diese Stadt sehr, sehr viel, über kaum eine Stadt und über kaum einen Entstehungskontext wissen wir so viel wie über diesen Brief, weil die Apostelgeschichte 2 ganze Kapitel dieser Stadt widmet. Und ich stell dir mal vor, du würdest morgen montags die Zeitung aufschlagen oder mittlerweile öffnet man ja die App und da würde plötzlich stehen, Schlagzeile, Eilmeldung, christliche Erweckung in Mekka. Verbrennungen von islamischen Schriften, dort irgendwo in Mekka und Medina, überall entstehen Gemeinden und eine christliche Erweckung geschieht. das würde tatsächlich Schlagzeilen bringen, so große Neuigkeiten wären das. Und wir würden es alle nicht glauben, weil es das Zentrum des Islam ist. Wie könnte hier in so einer Stadt das Christentum aufbrechen? Es scheint doch völlig unmöglich zu sein. Aber genauso muss es sich für die Menschen der Antike angehört haben, als die Botschaft etwa ganz grob um 54, 55 nach Christus die Runde macht, dort in Ephesus passiert was. Warum war das so? Wir müssen uns ein bisschen anschauen, wie Paulus in diese Stadt gelangt und wo diese Stadt überhaupt ist. Ephesus, da denken wir gleich an Griechenland, das stimmt nicht ganz. Es war eine griechische Kolonie, deswegen Ephesos, dieser Name, und sehr stark griechisch geprägt. Aber es befindet sich in der Westtürkei. Wir wollen einmal einen Blick in diese Zeit werfen des Paulus und wir müssen in seine zweite Missionsreise gehen. Paulus zweite Missionsreise, grob so um die Jahre 50, die Anfang der 50er Jahre. Also wir befinden uns erst 20 Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Das ist frisch. Das wäre so, wie wir, als ob 2004 ein ganz großes religiöses Ereignis geschehen werde und viele von uns hätten es noch mitbekommen. Ich wäre damals 11 Jahre alt gewesen und mitten in dieser Geburtsstunde der Christenheit, da kommt Paulus auf seiner zweiten Missionsreise ganz kurz nach Ephesus. Aber nicht lange. Er ist zuerst in Athen und Korinth, ganz unten im Süden von Griechenland. Vielleicht können wir das Licht einmal ausmachen. Ich zeige heute ein paar Bilder, dann kann man die gleich ein bisschen besser sehen. Ich will das ein bisschen mitnehmen in diese Stadt und in diese Zeit. Und hier in Korinth ist Paulus ungefähr 1,5 Jahre lang. Er arbeitet als Zeltmacher. Übrigens eine wunderbare Sache, ein Lob des Handwerks. Paulus, der größte Theologe der Christenheit, sitzt da und näht morgens Leinen für Zelte. Und in Ephesus wird er das auch tun. Und hier trifft Paulus zwei Menschen, das sind Aquila und Priscilla in Korinth. Das sind jüdischstämmige Italiener, klingt jetzt kompliziert, also Juden, die in der Diaspora lebten in Italien und die irgendwann mal Paulus wirklich zu Stützen wurden, dieses Ehepaar, und mit ihm auf Reisen waren. Und Paulus möchte irgendwann von Korinth wieder aufbrechen, dieser Weltstadt, und hält aber davor noch einmal in der Türkei an, hier in Ephesus, in der Westtürkei, kann aber nicht lange bleiben, denn er hat Ziele, er muss nach Jerusalem, nach Caesarea zurück, um hier rechtzeitig für die jüdischen Feste wieder vor Ort zu sein. Und jetzt passiert etwas, nämlich er kommt nach Ephesus, nur für eine kurze Zeit, und wir merken, wenn wir uns mit der Archäologie und Geschichte befassen, wie treffend die Bibel ist. Der Epheserbrief wurde angezweifelt oder generell die Apostelgeschichte, weil gesagt wurde, Paulus, er kam mit Aquila und Priscilla, und in Apostelgeschichte 18 lesen wir, Vers 24 und 25, dass er Aquila und Priscilla zurückließ und selber weiterzog in die Synagoge. Und da sagten die Historiker und Archäologen, ja, wie sollst du denn jemanden zurücklassen in der Stadt und selber in die Synagoge gehen? Aber in Ephesus war es tatsächlich so. Im 19. Jahrhundert, da begannen österreichische Teams mit Ausgrabungen. Ephesus ist das ist ein Schlaraffenland für Archäologen, weil auf dieser Stadt nie wieder eine Stadt aufgebaut wurde. Wir haben ja das Problem, irgendwo in Rom, da finden die Bauarbeiter was, aber da muss der nächste, gut, Wolkenkratzer in Rom gibt's wahrscheinlich nicht, aber das nächste Restaurant oder Mehrfamilienhaus draufgebaut werden. Und deswegen muss es schnell gehen, die Archäologen müssen schnell ihre Arbeit machen. In Ephesus haben die Zeit, seit 100 Jahren buddeln die da. Und diese Stadt, die es heute nicht mehr gibt, als diese Stadt, ist ein einziges Feld an Fundstücken. Interessanterweise war die Stadt gerade erst umgezogen in der Zeit von Paulus. Das, was wir hier sehen am Hafen, am Meer, war die neue Stadt Ephesus unter den Römern. Eigentlich, die eigentliche alte Stadt befand sich hier weit hinter dem Hügel, 3 bis 4 Kilometer weiter draußen. Und die Leute wurden in gewisser Weise zwangsumgesiedelt. Und die Synagoge befand sich höchstwahrscheinlich noch in der alten Stadt. Und so ließ Paulus Aquila und Priscilla hier vor Ort, zog selber einige Kilometer weiter. Und tatsächlich nahmen diese Juden in Ephesus die Botschaft des Evangeliums recht gut auf. Und sie sagten Paulus, dass er da bleiben soll. Aber er musste weiter, kam aber einige Jahre später in seiner dritten Missionsreise wieder hierher zurück. Und jetzt befinden wir uns in der Apostelgeschichte in 19. Als Paulus in diese Stadt eintraf, musste er durch einen langen Kanal, der gebuddelt wurde, zu dieser Stadt, diesen Hafen entlangfahren. Und das Bild, das sich ihm eröffnete, war gewaltig. Das war nicht irgendeine kleine Provinzstadt. Ephesus war die Hauptstadt dieser Provinz. Und sie war absolut bekannt dafür. Jetzt geht mein Zipper hier nicht mehr. Ich könnte einmal weitermachen. Diese Stadt war bekannt dafür, für ihre Größe und ihren Reichtum. Hier Bilder von heute, also wirklich ein Urlaubsziel, um dort mal hinzugehen. Das ist genau das Gebiet der sieben Sendschreiben. Pergamon und Smyrna, heute Izmir, Ephesus und viele weitere Städte. Und diese Stadt war durchdrungen und durchtränkt von dieser hellenistischen Welt und auch von der Götterwelt. Seit vielen, vielen Jahrhunderten wurde Artemis oder Diana, wie die Römer sie nannten, hier verehrt. Und in der römischen Welt, da gab es keine Trennung von Religion und Gesellschaft. Politik, sozialer Status, Gesellschaft, Religion, alles war ein Mischmasch, das nur gemeinsam funktionierte. Und Ephesus war die Hauptstadt, die große Stadt, in der seit Jahrhunderten Artemis, eine alte phönizische Göttin, wir gehen nachher noch etwas näher darauf ein, verehrt wurde. Und von der ganzen Welt her pilgerten die Menschen, vor allem Frauen, es war die Göttin der Fruchtbarkeit und der Frauen, pilgerten Menschen und Frauen hierher und es war ein sehr, sehr zentraler, wichtiger Hafen. Und jetzt stellt euch mal diese Mischung vor. Wir haben einen Hafen, wo der ganze Mittelmeerraum andockt. Und wo ein Hafen ist, da geht's ab, da ist was los. Es ist nicht kein Zufall, dass die Reeperbahn in Hamburg direkt im Hafenbezirk ist. Da kommen Seemänner an, da geht's drunter und drüber, da wird gesoffen und allerhand andere Dinge gemacht. Einerseits kommt das mit in die Stadt. Dann exzessartige Feste, das können wir uns gar nicht vorstellen in der westlichen Welt. Da sind unsere Dorffeste gar nichts im Vergleich dazu. Da ging's Tage, wochenlang richtig ab. Da wurde gefeiert, da gab's Exzesse für Artemis oder für Diana. Wir bekommen in der Apostelgeschichte das ein bisschen mit, wie das Ganze hochgepeitscht wurde, als Paulus in diese Stadt kam. Und dann der Reichtum, ein unermesslicher Reichtum in dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Aufgabe bekommen würde, du bist christlicher Missionar, geh in diese Stadt und predige das Evangelium. Ich würde mich, glaube ich, fühlen wie Jona, der nach Ninive muss. So, Herr, was soll ich da? Wie soll das funktionieren? Wie soll ein jahrhundertealter Glaube, der so verwurzelt ist in dieser Stadt, wie sollen die Menschen erreicht werden mit deinem Evangelium? Das ist doch unmöglich. Paulus, er kommt wieder zurück und in dieser Zeit, wo er dort war, passierte was Interessantes. Wir lesen es in Apostelgeschichte 19. Ein anderer Mann war in der Stadt und predigte sehr, sehr vollmächtig unter den Juden und das war Apollos. Aber Apollos hatte noch nicht den vollen Ratschluss Gottes begriffen. Er hatte nur die Schriften des Alten Testaments und Aquila und Priscilla hatten ihm in der Zeit der Abwesenheit von Paulus über den Heiligen Geist, über die Wiedergeburt, über das Kreuz und das Evangelium immer weiter die Augen aufgedeckt. Und als Paulus kam, gab es eine kleine Gruppe christusgläubiger Juden in dieser Stadt. Es waren 12 Männer, wir bekommen das sogar genau mit. Und Paulus, er geht hier in die Synagoge und er beginnt zu predigen und er bleibt 2 Jahre in dieser Stadt. 2 Jahre ist für Paulus eine sehr, sehr lange Zeit, er blieb in keiner Stadt so lange. Und 2 Jahre predigt er zuerst unter den Juden und sie kommen zum Glauben und lassen sich taufen auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Und irgendwann mal kommt es auch immer weiter in die griechische Welt, die hier ist. Und wir hören, dass in Ephesus die mit Abstand größten Wunder geschahen in der Wirkzeit von Paulus überhaupt. Mitten in dieser Stadt, die so durchtränkt war von diesem Götterkult, von religiösen Exzessen, von wilden Festen. Da kommt Paulus hinein und er predigt die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Und lasst uns lesen, was hier geschieht. In Apostelgeschichte 19, ab Vers 11, da lesen wir, wie so viele Menschen von ihren körperlichen Gebrechen geheilt wurden, dass irgendwann mal die Tücher und Schweißtücher von Paulus langten, um Menschen gesund zu machen. Und wir können uns vorstellen, was für ein Aufruhr hier in der Stadt war, was hier los war. Irgendwann, da begannen diese ganzen anderen vermeintlichen Zauberer und was es hier nicht alles gab, mit auf den Zug aufzuspringen, weil die Stadt in Tumult ist. Es kommt eine furchtbar komische Geschichte. Da sind 7 Söhne eines jüdischen Oberpriesters, Skeva. Und diese 7 Söhne, die wollen auch was von diesem Jesuskuchen mit abhaben, weil irgendwie ist ja total was los in der Stadt. Alle wollen was von diesem neuen Jesus hören. Kranke werden geheilt. Und sie beginnen ihre jüdisch, ich weiß nicht, ob da auch irgendwie das ein Mischmasch war, mit irgendwelchen griechisch-hellenistischen Traditionen. Sie beginnen jedenfalls, zu Menschen zu gehen, die besessen sind und im Namen Jesu weil dieser Name hat ja scheinbar Kraft, in diesem Namen Jesu Geister auszutreiben. Und dann passiert was furchtbar Komisches. Ich musste schon als Kind immer lachen, wenn ich diese Geschichte gesehen habe. Ich sehe noch die Bilder in der Kinderbibel vor mir, dieser Geschichte. Ab Vers 15, dort heißt es, als diese 7 Juden zu diesem Besessenen kommen und im Namen Jesu diesen Geist austreiben wollen. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihm: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Achtung, und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Das ist hochinteressant. In allen frühen Berichten über Jesus und die Kirche, außerbiblisch, von römischen Geschichtsschreibern, finden wir die Erwähnungen, wenn der Name Jesus fällt, dass er nicht nur ein scheinbarer, sondern ein Mann voller Wunderkräfte war. Überall, wo im frühen Christentum diese Botschaft von Jesus gepredigt wurde, wurde die Glaubwürdigkeit des Evangeliums bezeugt durch Wunder, wie die Welt sie noch nie zuvor gehört hat. Und als Folge dieser Botschaft bekehren sich viele, viele Juden und Christen zum Christentum. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 19, dass Paulus morgens dem Zeltmachergeschäft nachging. Und dann gibt es ja einen Begriff, dass sie sich täglich in einer Rhetorikschule, wir könnten vielleicht sagen in der Volkshochschule, des Tyrannos trafen. Und dieses Wort täglich heißt eigentlich um die Mittagszeit. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass, wir kennen es ja aus der Welt des Südens, wo es die Siesta gibt zwischen 12 und 4 oder 1 und 4, dass in dieser Zeit, wo dieses Gebäude mitten in Ephesus in der Stadt nicht gebraucht wurde, Paulus und die anderen Christen und die Interessierten, wenn alle in Ruhe ihre Mittagspause machten, sich hier in dieser Rhetorikschule trafen und Paulus predigte 2 Jahre lang. Lieben, mich fasziniert das, weil das zeigt uns, was für eine unermessliche Kraft in der Botschaft von Jesus steckt. Es gab keine Missionsstrategie von Paulus, die waren zu dritt oder zu viert oder fünf, das waren nicht viele. Es gab absolut menschlich nichts, was sie vorweisen konnten. Sie kamen in einer Stadt der Hochkultur. Hier in diesem Theater, das hier heute noch steht, fanden fast 30.000 Menschen Platz. Und wenn man unten eine Stecknadel fallen lässt, hört man es bis heute auf den oberen Rängen. Alles kulturell, ein Hochgenuss für die Welt. Theaterstücke, die wir bis heute teilweise noch nachspielen, über 2000 Jahre später. Gebäude, wie sie noch nie in diesem Prunk und in dieser Majestät irgendwo standen. Der Artemis-Tempel war eines der 7 Weltwunder. Wenn man davor stand und hinkam, man war von der menschlichen Kunst überwältigt. Und dann kommt dieser Haufen von Juden, dieser sonderbaren neuen Sekte, wie sie gesehen wurde. Und nichts weiter tun sie, als sich mittags in einer Schule zu treffen, die Botschaft von Jesus Christus zu predigen. Und dann schaut mal, was passiert. Schlag gerne mit auf, Apostelgeschichte 19, Vers 19. Diese Botschaft von Jesus schlägt solche Wurzeln und wälzt das Leben, das Herz dieser Menschen so um, dass sie bereit sind, öffentlich von allem anderen abzuschwören, was früher ihr Leben ausgemacht hat. Ihre gesamte Identität zu wechseln. Apostelgeschichte 19, Vers 19, dort heißt es, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, mitten in der Stadt. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das sind, es ist schwierig genau nachzuvollziehen, aber zwischen 3 bis 5 Millionen Euro. Stell dir das vor. Da kommt eine kleine Gruppe von Menschen und sie stellen sich dahin und sie predigen. Sie predigen und erzählen die Botschaft von Jesus, vom Sohn Gottes. Und die Menschen erleben so eine Bekehrung zu Gott, nicht, dass es ein kleiner Zusatz zu ihrem alten Leben wurde. Ich singe sonntagmorgens noch ein paar Hymnen, spreche einige Gebete runter, sondern sie gehen öffentlich auf die Plätze und sagen, mein altes Leben unter Artemis, unter diesem Kult, unter, die Bibel nennt es Zauberei, lege ich ab. Und als Zeichen davon nehme ich das, was mir alles bedeutet hat, und ich schmeiße diese Bücher der Zauberei, wir wissen nicht genau, was es konkret war, aber hier war viel Ekstase, viel wirklich Okkultes und verbrenn es öffentlich. Und Vers 20 sagt es so herrlich, so wuchs das Wort. Ihr Lieben, das ist das, was wir Christen haben. Wir haben nichts Großartiges. Und die Kirche hat über die Jahrhunderte in großen Gebäuden und prunkvollen, äußerlich erkennbaren Dingen versucht, diese Botschaft irgendwie äußerlich zu manifestieren. Die erste Kirche kannte das nicht. Das waren einfache Männer und Frauen, die überwältigt waren von Gott und von dem Frieden durch Jesus Christus. Und das Wort wuchs, Vers 20, mit Macht und erwies sich kräftig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich danach. Ich sehne mich genau danach. Zu sagen, hier bei uns in Böbingen, da wächst nicht irgendwie der christliche Glaube in äußerlicher Form. In Zahlen, in Gebäuden, in was auch immer, in Programmen. Das dürfen Begleiterscheinungen sein. Aber worum es wirklich geht in der Botschaft von Jesus Christus, ist eine innere Veränderung voller Kraft. Und hast du das erfahren in deinem Leben? Die Epheser haben das erfahren. Und diese Verbrennung der Zauberbücher, das war nichts Rituelles, nichts Äußerliches. Das war die tiefe innere Überzeugung, ich habe mein Leben bisher unter einem falschen Gott gelebt. Einem Gott, der nicht existiert. Und jetzt kenne ich den lebendigen Gott durch Jesus Christus und ich gebe alles hin und ich diene ihm jetzt. Ich las kürzlich ein Buch, oder ich lese es eigentlich seit dem letzten Sommer, das ist ein dicker Schinken, Dominion von Tom Holland. Und Tom Holland ist ein britischer Historiker, der so im Kulturchristentum Englands aufgewachsen war, aber auch einen atheistischen Vater hatte, nie wirklich dem Christentum nahestand. Und er schrieb sehr, sehr erfolgreiche Bücher über die Perser, also als Historiker über die Antike. Und irgendwann mal fragt ihn ein Freund, ob er nicht auch über das Christentum schreiben möchte. Und er lehnte zuerst ab, aber dann befasste er sich mehr damit. Und er sagte in einem Vortrag, den ich vor kurzem gehört habe, das ist eine Art Liebeserklärung an das Christentum, eines Zweiflers, dass er sagt, ich bin in der Antike zu Hause. Ich habe die Perser studiert, ich habe die Griechen studiert, all die großen Kriege. Was ich gesehen habe, war das äußere Durchsetzen von Macht und Unterwerfung. Und jetzt komme ich in diese Gruppe hinein und ich studiere diese Gruppe des Christentums. Und was ich finde, ist auch Macht und auch Kraft, aber im Zentrum steht ein Folterinstrument. Ein Kreuz. Und das ist ihre Macht. Das ist ihre Kraft. Und genau das war die Botschaft von Paulus. Es wird so weit kommen in Ephesus, dass irgendwann mal die Händler von den Artemis-Tempeln, die praktisch mit diesem Götzenkult Gewinn und Profit machen wollten oder es auch gemacht haben, ihr Gewinn bricht ein. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In dieser Stadt, in dieser großen Weltstadt Ephesus, da beginnen die Händler auf die Barrikaden zu gehen, weil ihnen die Kunden wegbrechen. Menschen, die früher nach Ephesus kamen, um Artemis zu huldigen, gehen jetzt in die Schule des Tyrannus, hören diesem Paulus, diesem Kahlkopf zu, der weder äußerlich irgendeine besondere Erscheinung hat, noch körperlich oder irgendwas, aber diese Botschaft hat Kraft und diese Händler, sie beginnen das Volk aufzuwiegeln, sie schleppen Freunde von Paulus, Gaius und Aristarchus, weil sie Paulus selbst nicht finden können, in diese Arena hinein, in dieses Theater. Und völlig in Ekstase brüllen, sie sagt uns die Bibel, ist 2 Stunden lang, groß ist die Artemis von Ephesus, groß ist die Artemis von Ephesus. Und inmitten dieses Tumults muss Paulus auch die Stadt verlassen und trifft später nur noch ein einziges Mal die Ältesten. In Apostelgeschichte 20 lesen wir davon in Milet, das ist ein paar Kilometer weiter südlich, um ihnen zu sagen, wir werden uns nie wiedersehen, aber haltet fest an diesem Christus, hütet die Herde Gottes. Groß ist die Artemis von Ephesus, Fragezeichen. Weil heute redet niemand mehr von Artemis. Das ist irgendeine Fußnote in den Geschichtsbüchern. Selbst der Tempel ist völlig zerstört. Er wurde ausgegraben oder war nicht mehr viel davon übrig. Aber die Botschaft von Jesus lebt. Und schaut mal, wie Paulus diese Epheser, die in dieser stolzen Stadt lebten, nennt in Epheser 1. Hier einfach nur ein bisschen was von den Ausgrabungen, um einen Blick zu bekommen. Wir finden ganze Räume. Das ist ein Wohnhaus eines reichen Ephesers. Wir finden diese herrlichen Bodenmosaike, eine reiche, stolze Stadt. Und schaut mal ganz genau in Vers 1, wie Paulus sie nennt. Er schreibt, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Hört euch auf. Er schreibt nicht Paulus an die Epheser. Das hat er früher vielleicht geschrieben, weil das war ihre Identifikation. Ich bin ein Epheser. Ich bin Bürger dieser stolzen Stadt. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich bin jemand. Da war vielleicht Rom, Alexandria und dann kam Ephesus. Ich bin ein Epheser. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief und seine Anrede, das, womit sich die Menschen jetzt identifizieren, die Jesus nachfolgen, ist was? Den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. In vielen alten Liedern, da singt man davon, dass man hier keine bleibende Stadt hat. Dass man hier nur ein Gast auf Erden ist. Dass das eigentliche Bürgerrecht im Himmel ist. Und genau das passiert bei den Ephesern. Eine Loslösung aus ihrer Welt. Und sie lebt nach wie vor in der Welt. Paulus, er sitzt jeden Tag auf die Agora und verkauft Zelte. Das ist nicht so, dass sie irgendwie völlig losgelöst in der geistlichen Welt umherschweben. Sie leben ihr Leben. Sie gehen ihrem Handwerk nach. Sie bauen weiter, sie tun weiter, sie wohnen, sie essen, sie kaufen und verkaufen. Aber ihre Identifikation, wer sie jetzt sind, ist heilig und treu in Christus Jesus. Und nebenbei wohnt man auch noch in Ephesus. Das ist die völlige Umwälzung, die wir hier verstehen. Und um das zu begreifen, wie mächtig sich die Botschaft von Jesus erwiesen hat, wollen wir ein bisschen uns diesen Artemis-Kult einmal näher anschauen. Diese Statue hat man gefunden und gleich der erste Blick zeigt es, diese vielen Brüste, die hier vorne dran sind. Es war ein durch und durch sexualisierter Kult. Der Artemis-Tempel, die Forscher streiten sich hier ein bisschen, wie genau das ablief, aber die Feste, die gefeiert wurden, waren voller Ekstase. Da wurde durch die Straßen getanzt, da wurden Opfer gefeiert. Da waren Menschen wie in Trance in dieser Stadt. Überall aus dem Römischen Reich kamen sie, um diese Göttin der Jagd, des Waldes, der Tiere, der Geburt und so weiter zu verehren. Und diese Darstellung der Artemis, Paulus muss es gesehen haben, als er hier bei seinem ersten Besuch in der Stadt war. Er muss zu diesem Artemision gegangen sein, diesem großen, großen Tempel, das über viele Jahrhunderte stand. Ein Grieche wollte seinen Namen unsterblich machen. Ich habe ihn aber leider vergessen, den Namen, witzigerweise. Und deswegen fackelte er den Tempel ab, 400 vor Christus. Und als er gefragt wurde, warum, dann sagt er nur, um meinen Namen unsterblich zu machen. Ich habe ihn tatsächlich jetzt vergessen. Ich kannte ihn mal, den Namen. Aber sie bauten ihn wieder auf. Und so war das tatsächlich ein riesiges, riesiges religiöses Zentrum. Wenn Artemis geopfert wurden, bestand es aus Hunderten, Tausenden Tieropfern, meist Hirschen, die als heilig galten. Es gab mysteriöse Rituale, Mysterienkulte, die hier gemacht wurden. Da war auch ein großes Geheimnis um das Ganze herum, verwoben mit Tänzen, Musik, Ritualen und so weiter. Ganz interessant, und jetzt verstehen wir vielleicht auch Kapitel 5 von Epheser besser, weil die Artemis als Frau diesen Status in Ephesus hatte, wurden die Frauen in Ephesus als die stolzesten, selbstbewusstesten der ganzen antiken Welt angesehen. Timotheus war in Ephesus, als Paulus den ersten Timotheusbrief schreibt. Und wir kennen die Debatte um Frauen in der Gemeinde und Stellung von Mann und Frau in 1. Timotheus 2. Epheser 5 greift dieses Thema von Mann und Frau auf. Das heißt, es muss ein großes Problem gewesen sein, hier diese neue Rolle auch für Frauen wiederum zu finden im Willen Gottes und für Männer in dieser Stadt, die die Schöpfungsordnung in gewisser Weise umgedreht hatte. Wirtschaftlich drehte sich alles um Artemis. Kulturell drehte sich alles um Artemis. Der Tempel bot sogar Schutz und Asyl. Das heißt, Verbrecher aus der ganzen antiken Welt kamen hier zu diesem Tempel, um rund um diesen Tempel Asyl zu finden. Und mitten in diese mystische Götterwelt hinein bricht das Evangelium. Schaut mal, wie Paulus es schreibt. Epheser 1, ich greife ein bisschen vor, die Verse 18 und 19. Da betet Paulus für die Epheser. Und er kennt ja ihr altes Leben. Er weiß, wie viel alten Ballast der Sünde, der beladenen Herzen sie mitbringen. Und er betet für sie in den Versen 18 und 19 und sagt, was ist mein Wunsch für euch Epheser, die ihr jetzt an Jesus glaubt? Mein Wunsch ist, dass ihr erleuchtet werdet an den Augen eures Herzens und wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ihr Lieben, wenn wir unseren Glauben einmal auf den Prüfstand stellen würden, alles, was wir mit Glaube, Religion in Verbindung bringen, was würde da sein? Was müssten wir in äußerliche Dinge hineintun, wie Gottesdienstbesuche? Zeiten, wo ich Bücher lese, Zeiten, wo ich Musik höre oder singe, Zeiten, wo ich mich mit meinen Gruppen treffe. Alles äußerliche Dinge. Und wo könnten wir Dinge einordnen, wo wir wirklich sagen, vielleicht auch durch diese äußerlichen Dinge, aber was ich erlebe in meinem Glaubensleben, ist das, was Paulus hier schreibt, überragende Größe seiner Kraft an uns nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hört ihr das? Macht, Kraft, Stärke, Wirksamkeit. Überall, das strotzt nur so von Kraft, aber einer inneren Kraft, die den inneren Menschen umwälzt. Was die Epheser erfahren haben, war eine völlige Transformation ihrer Persönlichkeit. Nicht in äußerlichen Dingen, sondern wo vorher Bitterkeit und Wut war, war Liebe und Frieden. Wo vorher Streit in Familien, in Gruppierungen war, das werden wir später in Kapitel 4 lesen, tritt Einheit. Sie erleben einen völligen Wandel durch Jesus Christus. Und Paulus, er sagt ihnen ja in diesem Gruß, auch in Vers 2, sein Wunsch für sie, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schaut mal, in dieser Stadt wurde mitten im Boden, in der Bodenplatte, wurden Fußabdrücke gefunden. Man wusste zuerst nicht, was es für Fußabdrücke sind, die da überall in der ganzen Stadt in den Boden hineingeritzt wurden. Und irgendwann mal folgte man den Ganzen, und das waren die Fußabdrücke, die ins Freudenhaus führten. Mitten in Ephesus, diese Stadt war moralisch so zersetzt, dass überall in den Bordellen sogar Fußstapfen die Reisenden dort hineinführten. Verstehen wir die Lebenswelt dieser Menschen? Und jetzt kommen sie zu Jesus in einer Welt, die moralisch kaputt ist. Mit Familien und Ehen, die zerstört sind. Mit Vorstellungen, Wünschen, die pervers sind. Und sie beginnen ihr ganzes Leben neu auf Jesus hin und durch seine Kraft hin zu leben. Ich will euch ein bisschen einen Vorgeschmack geben, wenn wir durch diesen Brief gehen werden, die nächsten Monate, was Paulus mit dieser Kraft meint. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Kennen wir das? Paulus sagt in Ephesern, ihr habt jetzt durch Jesus Christus einen Zugang in die himmlische Welt. Und der Segen fließt wie ein Wasserfall auf euch herab. Ihr habt diesen Zugang. Gebraucht ihn. 2 Vers 10, ein herrlicher Vers, wo Paulus sagt, denn wir sind sein Werk, also Gottes Werk. Wir, die Gläubigen, jetzt sind sein Werk, sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist das neue Leben. Wir sind ein Gebilde, jeder Gläubige ist ein Gebilde, ein Werk Gottes, ein Bauteil Gottes, das er zu neuem Leben geschaffen hat, um etwas völlig Neues daraus zu bauen. Er beschreibt auch die Gemeinde als etwas Wunderschönes. 2 Vers 21 und 22. Er schreibt über Jesus den Eckstein, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist oder zu einer Wohnstätte Gottes, eine Wohnstätte Gottes. Ihr Lieben, die Botschaft des christlichen Glaubens, die Botschaft, die Ephesus auf den Kopf gestellt hat oder vom Kopf wieder auf die Beine, je nachdem, wie man es sieht, ist die Botschaft, dass wir Menschen Zugang zu diesem lebendigen Gott haben. Und es ist nichts, wo die Kirche dazwischen steht, es ist nichts, wo ein Pastor dazwischen steht, es ist nichts, wo irgendeine rituelle Form dazwischen steht. Es ist das Herz eines Menschen vor seinem Gott mit der Möglichkeit, durch Jesus Christus alle Sünden vergeben zu bekommen, Frieden mit diesem Gott zu bekommen und völlig neu zu wachsen in ihm. Die Epheser haben das erlebt. Diese Stadt wurde weiter betreut von Timotheus, als Paulus später nicht mehr da war. Er war in einer Art vielleicht Pastor oder Oberhirte hier, der andere Pastoren und Älteste einsetzte und dafür sorgte, dass es dieser Gemeinde dort gut geht. Überall drumherum entstand ein ganzes Netzwerk von Gemeinden. Laodicea, Kolossee, wir kennen ja diese Briefe. Das ist alles grob die Gegend hier in der Westtürkei. Und später ist Johannes in diese Stadt gekommen, der mit Abstand am längsten als Apostel lebte und wirkte in dieser Stadt. Die Insel Patmos ist nicht weit. Hier, wir lieben ja diese griechischen Urlaubsinseln, Rhodos und wie sie nicht alle heißen, die sind alle da so an der türkischen Grenze, auch Patmos befindet sich hier. Und von hier aus schrieb er von Patmos die Offenbarung. Und in der Offenbarung finden wir grob um 80, 90 nach Christus das Letzte, was wir aus der Gemeinde von Ephesus wissen. Wollt ihr wissen, wie es weiterging mit dieser Gemeinde? Um 50 nach Christus, 55, blühendes Leben. Eine Stadt, die umgewälzt wird durch das Evangelium. 30 Jahre später, wie ging es weiter? Als Johannes beginnt in der Offenbarung in Kapitel 2 an diese Gemeinde in Ephesus zu schreiben, da berichtet er erst von guten Dingen, dass sie treu geblieben sind. Aber dann schreibt er, Offenbarung 2, die Verse 4 und 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Mich hat das ziemlich getroffen, als ich in der Vorbereitung war, in dieser Stadtgeschichte war, zu sehen, wie herrlich Gott in Ephesus ein Werk beginnt. Und 30 Jahre später sagt Johannes, ja, ihr seid eine Gemeinde. Ja, ihr seid auch treu, ihr habt an der Wahrheit festgehalten, aber du hast deine erste Liebe verlassen. Erinnert ihr euch, so will, als ob er das schreibt, erinnert ihr euch daran, was hier passierte in dieser Stadt vor 30 Jahren? Erinnert ihr euch, wie ihr zum Glauben an Jesus gekommen seid, wie ihr eure Schriftrollen dort auf der Agora verbrannt habt, wie ihr ein lebendiges Zeugnis für den Herrn wart, wie ihr voller Freude und Begeisterung sein Evangelium gepredigt habt, aber wo ist die Freude hin? Wo ist die erste Liebe hin? Und er sagt, tue Buße und kehre um. Die Lieben, ich hoffe, dass dieser Brief und die Beschäftigung mit diesem Brief diese Frage in unsere Herzen eingraviert und wir uns sie ehrlich stellen. Ist die erste Liebe noch da? Ist die Begeisterung für das Evangelium und Jesus Christus genauso da wie am Anfang meines Glaubens? Weil Gott hat alles getan, das müssen wir uns bewusst machen. Gott hat alles getan. Sein Werk, um uns zu erlösen und durch uns in diese Welt zu wirken, ist perfekt und vollkommen. Aber die Frage ist, habe ich diese brennende Liebe zu ihm und bin ich erfüllt von ihm und seiner Gegenwart? Oder gilt mir das, was Johannes hier an die Epheser schreibt, 30 Jahre nachdem sie zum Glauben kamen, tue Buße und tue die ersten Werke. Wir werden heute das Abendmahl feiern und werden im Abendmahl uns erinnern an das, was Jesus für uns tat. Als Paulus hier in Ephesus predigte, war diese herrliche Rettung durch Jesus erst 20 Jahre alt. Heute sind beinahe 2000 Jahre vergangen, aber dieselbe Kraft und Wirksamkeit ist da. Lass uns das Abendmahl feiern mit dem Blick auf unseren Herrn und Erlöser, mit dem Blick auf diesen unendlichen Reichtum in ihm. Vielleicht auch mit einem prüfenden Blick in unser Herz, mit dieser Frage an die Epheser, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und lasst uns durch dieses Abendmahl uns erinnern, dass dieselbe Kraft, die Ephesus damals durchdrungen hat, heute noch wirksam ist. Und Gott möchte, dass diese Kraft gepredigt wird, gelebt wird und unser Leben völlig neu macht. Amen. Ich will noch beten, ich bitte euch einmal dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und wir dürfen jetzt unseren Blick richten auf das Brot und auf den Wein, eine Erinnerung daran, dass du dein Blut vergossen hast für uns Sünder und dass du deinen Körper gegeben hast am Kreuz. Herr, wir sehnen uns danach, diese Kraft und Macht, die seit Jahrhunderten auf dieser Welt wirksam ist, dass wir es auch neu erleben. Dass auch wir erleben, wie du mit deinem Geist in unser Leben kommst und alles neu machst. Ich bete, Herr, dass du diesen Brief gebrauchst, auch wenn wir ihn vielleicht persönlich zu Hause lesen und studieren, um uns die ganze Herrlichkeit von Jesus Christus neu vor Augen zu malen, damit wir verändert werden und unser Herz überfließt von Liebe und Freude zu dir und einem ganz neuen Leben. Amen.